Breitband Topic.
Das menschliche Gehirn gilt als das komplexeste Gebilde, das die Natur hervorgebracht hat. In den letzten 100 Jahren hat die Forschung viel über die Funktionsweisen dieses menschlichen Rechenzentrums herausgefunden. Genau verstanden hat sie es aber nicht. Ein Weg, um die Abläufe beim Denken oder beim Treffen von Entscheidungen oder auch beim Verarbeiten von Informationen besser zu verstehen, ist der Versuch, das Gehirn mittels Computertechnik nachzubauen oder auch zu simulieren. Diese Richtung hat vor 2,5 Jahren die Technische Hochschule in Lausanne in der Schweiz eingeschlagen. Die Forscher des sogenannten Blue Brain Projekts wollen mit Hilfe eines Superrechners das virtuelle Modell eines kleinen Gehirnabschnitts erstellen. Und der soll sich dann genauso verhalten wie der entsprechende lebende Gehirnabschnitt beim Säugetier. Gerrit Stratmann hat sich das ambitionierte Projekt angeschaut.
Manche Forscher bezweifeln, dass es möglich ist, ein so komplexes Organ wie das Gehirn von Säugetieren künstlich nachzubilden. Das hält andere nicht davon ab, erste Schritte auf diesem Weg zu gehen. Der Neurowissenschaftler Henry Markram begründete dafür Mitte 2005 an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz das Blue Brain Projekt. Ziel des Projektes ist es, die seit Jahren stetig wachsende Flut von Erkenntnissen über das Gehirn in einem Modell am Computer zusammenzufassen, das sich in der Simulation wie echtes Gehirngewebe verhalten soll. Unterstützt wird er dabei von einem Team aus Computer- und Neurowissenschaftlern, dem auch der deutsche Physiker Felix Schürmann angehört. Er beschreibt die Herausforderungen des Projektes wie folgt.
Wenn Sie ein Auto bauen, dann wissen Sie vorher genau, was für Teile Sie haben. In der Biologie ist es leider nicht so einfach, sondern wir müssen die Teile, die wir brauchen, wirklich erst entdecken. Das heißt, eine wirkliche Herausforderung, die sich unser Projekt stellt, ist, dass wir nicht angefangen haben mit einem Rezept, das und das und das und das muss rein und das und das können wir vernachlässigen, sondern es ist ein Prozess. Wir gucken uns im Labor an, welche Teile sie haben, bauen dann ein Modell und schauen uns, ob dieses Modell hinreichend ist, um die Funktionsweise zu erklären.
Die menschliche Großhirnrinde besteht aus über 10 Milliarden Nervenzellen. Angesichts dieser Zahl ist der Versuch des Blue Brain Projektes, das Zusammenspiel der Neuronen zu begreifen, vergleichsweise bescheiden. Als erster Schritt soll nur ein kleiner Teilabschnitt der Großhirnrinde eines Säugetierhirns simuliert werden, eine sogenannte kortikale Säule. Eine kortikale Säule ist ein Verbund von Neuronen, die bei bestimmten Aufgaben gemeinsam aktiv werden. Ein solcher Verbund besteht lediglich aus 10 bis 100.000 Neuronen. Damit liegt er in Reichweite dessen, was der verwendete Supercomputer in Lausanne berechnen kann. Zwar ist der BlueGene L von IBM mit über 8000 Prozessoren ausgestattet und findet sich auf der Liste der 100 schnellsten Rechner weltweit, aber auch für ihn ist diese Aufgabe noch gigantisch. Zur Vereinfachung versuchen die Forscher deshalb zunächst, die kortikale Säule einer Ratte zu modellieren. Dafür spricht einerseits, dass deren Aufbau durch zahlreiche Experimente besonders gut bekannt ist und andererseits, dass die Verknüpfung der Rattenhirnzellen untereinander weniger dicht ist als beim Menschen. Da die Gehirne von Säugetieren sich in vieler Hinsicht ähneln, sollte das Modell sich später auch gut auf den Menschen anwenden lassen.
Momentan sind wir ein biologisches Grundlagenprojekt mit vielen spannenden Implikationen für die Computerwissenschaft, aber tatsächlich auf mittel- und längerfristige Sicht zielt ein solches Modell natürlich darauf, die pharmakologische Forschung oder medizinische Forschung zu beeinflussen.
Ein genaues und verlässliches Modell könnte neue Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns vermitteln. Die Wissenschaftler hoffen aber auch, nervliche Erkrankungen besser zu verstehen oder die Wirkung neuer Medikamente damit testen zu können. Solche Testreihen ließen sich schnell und flexibel durchführen, da das Computermodell jederzeit verändert und an neue Anforderungen angepasst werden kann. Voraussetzung dafür ist natürlich die möglichst genaue Übereinstimmung des Modells mit der Wirklichkeit. Um sie zu gewährleisten, haben die Mitarbeiter des Blue Brain Projektes ihre Simulation immer wieder mit den Daten echter Experimente abgeglichen. Den ersten Durchbruch meldeten sie im November 2007. Seitdem verhält sich die virtuelle kortikale Säule im Computer nach ihren Angaben im Wesentlichen genauso wie in einem lebenden Rattenhirn.
Wir haben zeigen können, dass es tatsächlich überhaupt möglich ist, ein Modell zu generieren, was der Detailliertheit und dem Detaillevel und der Komplexität dessen entspricht, was man im Labor sieht. Das war vorher nicht klar. Das hat vorher so auch noch niemand versucht, eben weil diese quantitativen Daten und die Rechenleistung zusammenkommen. Und das war sehr einzigartig für unser Projekt.
Ob das Modell irgendwann so zuverlässig sein wird, dass es Experimente an echtem Gehirngewebe ersetzen kann, ist ungewiss. In Zukunft soll es erweitert werden, um eine ganze Gruppe kortikaler Säulen zu simulieren. Aus so einem erweiterten Modell ließen sich eventuell einmal Rückschlüsse auf höhere Hirnfunktionen ziehen, wie etwa Lernen oder das Gedächtnis. Prinzipiell ist Felix Schürmann überzeugt, spreche nichts dagegen, auf diese Weise irgendwann auch ein komplettes Gehirn im Rechner zu simulieren, solange das Wissen um den Aufbau des Gehirns und die zur Verfügung stehende Rechenkraft weiterhin im gleichen Tempo anwachsen.
Wir sind in einer spannenden Zeit, weil die Rechenleistung der schnellsten Computer dieser Welt ist in einer Größenordnung, die es tatsächlich möglich machen lässt, ein ganzes Hirnmodell einer Ratte zu simulieren. Aber das heißt natürlich nicht notwendigerweise in Echtzeit. Das heißt, es kann schon sein, dass Sie dann einige Tage warten müssen darauf, dass Sie eine Sekunde dieses Gehirns dann simulieren.
Gerrit Stratmann war das über das Blue Brain Projekt in Lausanne. Wenn man sich das mal vorstellt, wir haben das ja gerade gehört, selbst der schnellste Computer dieser Welt braucht einige Tage, um nur eine Sekunde eines Gehirnvorgangs zu simulieren. Ist dann so etwas wie künstliche Intelligenz nicht komplett unrealistisch? Das habe ich vor der Sendung Klaus Obermeier gefragt, Professor am Institut für neuronale Informationsverarbeitung an der Technischen Universität Berlin.
So würde ich das eigentlich nicht sehen. Ich denke, Rechenzeit ist auch nicht das Hauptproblem, zumindest nicht längerfristig. Was eher ein Problem ist, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, um das nachher umzusetzen, ist eine mangelnde Kenntnis der Vorgänge im Detail, die dort eigentlich passieren.
Aber man hat ja schon den Eindruck gewonnen, dass der Computer relativ einfach ist, wenn man es vergleicht mit so einem komplexen System wie dem Gehirn. Kann man denn mit diesem Werkzeug oder wie kann man mit diesem Werkzeug dem Gehirn auf die Schliche kommen?
Naja, der Computer ist natürlich unheimlich viel schneller. Der Chip ist viel schneller als jede Nervenzelle und was das Gehirn parallel macht, kann im Computer größtenteils natürlich sequenziell erledigen.
Würden Sie denn davon ausgehen, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass Sie davon ausgehen, in Zukunft steigt natürlich auch die Rechenkapazität und dann ist diese Möglichkeit, dass man ein Gehirn rekonstruiert oder simuliert, durchaus gegeben, ja?
Es ist wirklich ein bisschen die Frage der Simulierbarkeit eines Gehirns mit dem Digitalcomputer, der im Prinzip dahinter steht. Und derzeit sehe ich keinen prinzipiellen Grund dagegen. Wenn man nochmal an die künstliche Intelligenz geht, ich denke, das Hauptproblem ist nicht die mangelnde Rechenleistung, um interessante Dinge des Gehirns nachzuempfinden, sondern mangelndes Verständnis der zugrunde liegenden Algorithmen. Mein Gefühl ist, dass wenn wir die einmal kennen, dass wir intelligente Systeme bauen können, die sehr, sehr menschlich werden.
Und da orientiert man sich doch eigentlich immer an der pharmakologischen und an der medizinischen Forschung, oder?
Teils, teils. Also man inspiriert sich natürlich einmal durch die medizinische, neurobiologische Forschung. Man arbeitet im Bereich der künstlichen Intelligenz auch sehr zielgetrieben. Man hat ein Problem und sucht sich dann nach Lösungen, die das Problem eben optimal angehen. Was als ganz wesentlicher Aspekt von biologischen Systemen in die künstliche Intelligenz eingeflossen ist, und ich glaube, der hat auch den entscheidenden Vorteil gebracht, war Lernen aus Beispielen. Menschen lernen aus Beispielen, nicht unbedingt nach Regeln. Dieses auf Maschinen zu implementieren, das hat einen großen Fortschritt gebracht. Und inzwischen gibt es auch mathematische Theorien, mit denen man zum Beispiel zeigen kann, welche Probleme kann ich lernen, welche kann ich nicht lernen, mit denen ich sogar solche Dinge machen kann. Ich habe eine Maschine gebaut, die sagt etwas vorher. Bevor sie es noch vorhersagt, kann ich abschätzen, wie gut sie ist.
Das heißt, in Zukunft kann man sich schon vorstellen, dass da Medizin und also Entwickler von künstlich neuronalen Netzen zum Beispiel zusammenarbeiten, Hand in Hand und sich so ergänzen, ja?
Das passiert auch schon, nur ist das Gehirn ein so kompliziertes Objekt, dass die Erkenntnis, wie ein Gehirn bestimmte Aufgaben löst, halt sehr schwierig ist. Und deswegen ist der Transfer, der natürlich stattfindet, im Moment eher auf der Seite, ich lasse mich inspirieren, ich habe eine Analogie. Natürlich wird sehr, sehr stark versucht, wir machen das auch, viele andere Gruppen machen auch, dass die Leute, die Anwendungen haben, mit den Neurobiologen zusammenarbeiten. Der Fortschritt hier, naja, ich würde mal sagen, in den nächsten 20 Jahren vielleicht.
Könnte man denn beweisen in Zukunft, ob es so etwas wie den Geist physikalisch überhaupt gibt?
Ja, ich muss vorsichtig sein, dass Sie mich da nicht ein bisschen aufs Glatteis führen, denn Geist hat natürlich viele Bedeutungen, Konnotationen in den Geisteswissenschaften, in den Religionen. Da bin ich natürlich kein Fachmann. Von meiner Seite aus würde ich die Frage eher ein bisschen runterbrechen. Gibt es immer neuronale Korrelate oder neuronale Ursachen menschlichen Verhaltens? was ja letztendlich in die Richtung geht, denn wenn es die nicht gäbe, hätte man etwas anderes, das man vielleicht dann mit einem Geist identifizieren könnte. Die Frage ist offen. Bisher gibt es allerdings keine Evidenz, dass dem nicht so sei.
Nochmal eine Frage in die Zukunft. Was sind so Anwendungsgebiete von künstlichen neuronalen Netzen, die Sie sich vorstellen können?
Naja, künstliche neuronale Netze werden ja heute auch schon angewendet und sind interessanterweise besonders erfolgreich für Aufgaben, die uns Menschen leicht fallen, aber Maschinen schwer. Also wir denken an Sprechen, an Sehen, ans Hören, an sich in einer Umgebung zurechtfinden. Deswegen sind natürlich einige Hauptanwendungsgebiete sogenannte autonome intelligente Systeme. Das können jetzt Roboter sein oder Autos, die herumfahren und irgendwelche Aufgaben erledigen. Das können Softwareagenten sein, auf dem Internet die Informationen für uns suchen. Wo im Moment auch sehr viel gearbeitet wird und wo neuronale Netze eine wesentliche Rolle spielen, sind sogenannte Mensch-Maschine-Systeme. Gerade gibt es von der Europäischen Union auch einen Aufruf, Projekte einzureichen im Bereich intelligente kognitive Systeme. Und da werden ganz spannende Dinge vorgeschlagen. Zum Beispiel in Maschinen, die mit den Menschen kommunizieren, Empathie einzubauen oder Emotionen, um natürlichere Kommunikation zu gewährleisten. Und das sind genau die Dinge, denke ich, wo neuronale Netze, also sie sind jetzt schon dort sehr wertvoll, wo sie auch dann einen richtigen Durchbruch kriegen werden.
Herr Obermeier, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Ich bedanke mich.